Ich möchte noch kurz etwas zu gestern Abend sagen. Ich habe gestern Abend zu Jesaja 50, Vers 4 ein paar Gedanken mit euch geteilt. Und als ich da für mich immer wieder so drüber nachgedacht habe, sind mir Bilder eingefallen. Und ich für mich selbst lerne durch Bilder. Ich merke mir manches durch Bilder oder durch gewisse Grafiken besser. Und so möchte ich heute einfach was kurz noch aufzeigen, um das zu wiederholen, was wir gestern miteinander durchgedacht haben. In Jesaja 50, 4 sagt Gott, dass er uns Tag für Tag wecken will. Dass er morgen für morgen, so wie wir jetzt hier sitzen, zu dir und zu mir sprechen will. Das heißt, Gott von sich aus sucht den Weg zu dir und den Weg zu mir. Und ich schreibe jetzt hier einfach unten hin, ich. Gott möchte dich verwenden. Er sehnt sich danach, dass du in die Nachfolge eintrittst. Er möchte dir an jedem Tag die Motivation schenken, die Kraft schenken, deinen Geist ausrichten. Warum? Damit du aufmerksam wirst auf dein Gegenüber. Gottes Sehnsucht ist, dass er dich verwenden kann für deinen Nächsten. Denn um den geht's. Es geht um den Menschen, der Jesus noch nicht kennt. Es geht um den Menschen, der sein Leben Gott noch nicht übergeben hat, beziehungsweise der noch keine Entscheidung für oder gegen Gott getroffen hat. Das heißt, Gottes Ziel ist, dass wenn er mit dir Gemeinschaft pflegt, dass er durch dich, dass du dein Gegenüber erreicht. Und dieses Gegenüber soll durch dich über Gott zum Nachdenken kommen. Und die Sehnsucht des Heiligen Geistes ist es, und auch unsere Sehnsucht, dass dieser Mensch durch die Gemeinschaft, die er mit dir erlebt, durch das Vorbild, das du ihm gibst, durch das, was er durch dich über Gott verstehen und kennenlernt, durch das, was der Heilige Geist in ihm verändert, in eine Gemeinschaft mit seinem Schöpfer eintritt. Das ist das, wonach sich Gott sehnt und was auch dieser Text sagen möchte. Ich möchte dich wecken, morgen für morgen, damit du hörst, was ich heute mit dir vorhabe. Damit du vorbereitet bist, damit dein Blick geschärft wird für die Menschen, denen du heute begegnen wirst. Folge mir nach. Mancher von euch denkt sich vielleicht, Jesus verlangt da schon ganz schön viel in der Nachfolge. Wir sollen ihm folgen, wir sollen von ihm lernen und er erwartet von uns Gehorsam, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ist das nicht manchmal etwas zu viel verlangt? Ist für uns das nicht manchmal eine Schuhnummer zu groß? Ich möchte euch bitten, dass ihr das Markus-Evangelium mit mir aufschlagt. Im Markus-Evangelium Kapitel 10 geht es um verschiedenste Themen. Aber unter anderem geht es auch um das Thema und um die Frage der Nachfolge. Ab Kapitel 10, Vers 17 kommt ein junger Mann zu Jesus, ihr kennt die Geschichte, er hat eine Frage. Er möchte wissen, wie bekommt man ewiges Leben? Und Jesus gibt ihm eine Antwort. Er sagt, okay, halte die Gebote. Er zählt es ihm sogar noch auf und erklärt ihm, um was es wirklich geht. Und der Jüngling sagt, das ist kein Problem, das mache ich, seitdem ich klein bin. Ist doch bei uns auch so, oder? Seitdem wir klein sind, gehen wir in die Gemeinde, am Sabbat, nicht am Sonntag. Seitdem wir klein sind, essen wir reine Speise. Seitdem wir klein sind, halten wir uns eigentlich an das, was die Bibel sagt, weil wir es so gelernt haben. Also, wo ist das Problem? Wenn wir das Leben Jesu zur Hand nehmen und über diesen Abschnitt lesen, was der Geist der Weissagung dazu sagt, enthüllt uns erneut eine Dimension, die wir hier im Bibeltext so nicht finden. Sie sagt, dass Jesus diesen jungen Mann anblickte und in ihm Gaben und Fähigkeiten entdeckte, so wie sie Paulus später haben sollte. Ein Mann, der für die Christenheit etwas bewegen konnte. Gaben und Fähigkeiten, Potenzial, das geweckt werden kann. Und an einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Wenn du zu Jesus kommst und ihm die Frage stellst, Herr, was bedarf es, um die Ewigkeit zu erreichen, dann wird auch Jesus dir sagen, das Wort Gottes ist die Grundlage. Und er wird dich ansehen und er wird in dir Gaben und Fähigkeiten entdecken und sagen, was könnte ich mit dir gemeinsam erreichen? Wie genial wäre es, wenn wir gemeinsam uns um dein Gegenüber kümmern. Ob ein Studienkollege, ein Freund, ein Nachbar, die Schwester, der Bruder, die Tante, der Onkel, egal wer. Wie genial wäre es, wenn wir zusammenarbeiten würden. Gott sieht dich, er sieht deine Gaben und er sehnt sich danach, dass du mit ihm ein Team wirst. Als Jesus diesen Mann betrachtet, heißt es in Vers 21, er blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Und dann kommt diese Aussage: Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Jetzt könnten wir zu dem Schluss kommen, reich sein ist schlecht. Aber sagt das der Text? In Vers 22 heißt es, er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Wenn Jesus dich und mich in die Nachfolge ruft, dann gibt es in unserem Leben vielleicht einen Punkt, wo wir für uns sagen, da wollen wir Gott nicht ranlassen. Da sind wir nicht frei. An dem hängen wir. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, wenn wir ein Team werden sollen, um andere zu erreichen, dann darf nichts zwischen uns stehen. In Offenbarung 14, im Kapitel 14, Vers 6 und 7, ist die erste Engelsbotschaft. Und dort heißt es, dass diese erste Engelsbotschaft einer ganz bestimmten Menschengruppe verkündigt wird. Denen, die auf Erden ansässig sind. Die auf Erden wohnen, und man könnte das auch interpretieren und sagen, die, die hier verwurzelt sind, die sagen, das ist mein Zuhause, hier will ich nicht weggehen. Wie frei sind wir? Wie stark hängen wir an dieser Welt? Wie stark hängen wir vielleicht auch an Kleinigkeiten? Und wenn Jesus heute zu dir kommt, und du ihm die Frage stellst, Herr, was muss ich tun, um die Ewigkeit zu erlangen? Was könnte in deinem Leben der Punkt sein, wo Jesus sagt, eines fehlt dir. Es ist nur eins. Es ist nicht vieles. Dieser junge Mann hat gesagt, es tut mir leid, das ist mir eine Schuhnummer zu groß. Das ist zu viel. Die Jünger waren entsetzt. Sie dachten sich, wer soll denn dieses Ziel erreichen? Aber ich finde es bezeichnend, was Jesus dann in Vers 27 sagt, wo er ganz klar festhält, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann frei machen. Ich kann an einer Sache hängen, an einem Menschen, an irgendwelchen Gütern, an meiner Ausbildung, an meinem Beruf, an meinem Haus, wenn ich eins habe. Egal, was es sein kann, mein Fahrrad oder meine Kleidung. Meine CD-Sammlung, mein Schmuck, mein Geld. Aber Gott kann freimachen. Und er sagt dann weiter, ab Vers 29, da ist niemand, der Haus oder Brüder, Schwestern oder Mütter, Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker unter Verfolgung. Und in den kommenden Zeitaltern das ewige Leben. Hier sagt Jesus klar, wer mir nachfolgt und manches aufgibt, der muss nicht warten auf die Ewigkeit, bis irgendwann einmal der Lohn kommt. Jesus sagt, er wird hier hundertfach wiederempfangen. Aber zuerst müssen wir loslassen. Meine Frau und ich haben in unserer Beziehung, in unserer Ehe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn wir irgendein Ziel vor Augen hatten und versuchten es umzusetzen, und es nicht ging, wir uns immer wieder die Frage gestellt haben, wie wichtig ist uns das? Warum ist es uns so wichtig? Und auch die Erfahrung gemacht haben, wenn wir loslassen und sagen, Herr, wenn du willst, kannst du es uns schenken. Wir dann erlebt haben, dass wir es auch bekommen haben. Ein Beispiel, mein Vater ist schon vor 23 Jahren tödlich verunglückt. Er hat von seinen Eltern eine Landwirtschaft geerbt und ein Haus. Und während wir herangewachsen sind, hat sich die Mutti nie darum gekümmert, wie wird das mit der Erbaufteilung sein und so weiter und so fort. Und wenn man älter wird, stellt man sich auch die Frage, was macht man mit seinem Leben? Wo findet man auch einen Platz für sich und seine Familie? Und da habe ich auch an das gedacht und habe überlegt, gut, wie sieht's aus? Jetzt sind wir alle erwachsen. Was machen wir jetzt mit dem, was uns der Vater hinterlassen hat? Um eine lange Geschichte kurz zu machen, kam es so weit, dass meine Schwester, die schon seit 12 Jahren dort lebt, dann das ganze Erbe einfach geschenkt bekommen hat. Weil wir als Geschwister gesehen haben, es ist gut für sie, dort zu leben. Es tut ihnen gut, dort einfach Zeit zu verbringen. Und das Umfeld passt für sie. Und wir einfach als Geschwister verzichtet haben auf das gesamte Erbe. Zum anderen ist es so, dass wir als Familie in der Großstadt leben. Wir sind keine Großstadtmenschen. Und wir sehnen uns nach einem kleinen Stück Erde, wo wir frei sind, wo wir uns entfalten können, tun und lassen können, was uns wichtig ist. Und wir sehnen uns auch nach einem Plätzchen Erde, wo wir vielleicht, wenn es mal hart auf hart geht, sicher sind. Denn der Geist der Weissagung empfiehlt uns das. Denkt darüber nach, ob ihr nicht außerhalb der großen Städte einen Platz findet, wo ihr für die Zeit, wo es hart sein kann, Zuflucht findet. Und da spricht es jetzt nicht von der letzten Verfolgung. Und dann haben wir gebetet und gesagt, Herr Jesus, du gibst uns den Auftrag, wir wollen raus aus der Großstadt, wir suchen nach einem Plätzchen Erde, aber ich habe vor ein paar Wochen mein ganzes Erbe verschenkt, wie soll das funktionieren? Es war letztes Jahr, vor 2 Jahren, der 30. Oktober, am Abend, wir liegen im Bett und meine Frau sagt wieder, wir müssen was finden, wir müssen schauen. Die Entwicklungen sind nicht positiv, ob jetzt Weltwirtschaft, ob politisch, ob religiös, egal in welche Richtung. Wir merken einfach, dass sich etwas tut auf diesem Planeten. Und wir wissen nicht, wie lange wir Zeit haben. Ich muss dazu sagen, dass meine Frau nicht die spontane Person ist. Bis sie Entscheidungen trifft, dauert es. Ich bin da viel leichtfertiger, manchmal vielleicht zu leichtfertig. Und wenn sie dann Druck macht, dann denke ich meistens noch mehr drüber nach. Und ich sage dann, Schatz, du kennst unseren Kontostand, du weißt, wie es aussieht, also was sollen wir bewegen? Nächsten Tag war Feiertag in Österreich. Ich habe gesagt, Schatz, wir können heute früh uns ins Internet hängen, nochmal Immobilien sehen. Vielleicht finden wir was, heute ist frei, wir können Ausflüge machen und uns vielleicht verschiedene Objekte ansehen, wenn Makler Zeit haben. Mal sehen. Ich muss dazu sagen, dass wir schon die letzten 3 Jahre immer wieder mal darüber nachgedacht haben, gesucht haben, 2 Objekte angesehen haben und festgestellt haben, dass was für uns finanziell realistisch ist, was für uns auch verantwortbar ist, das spielt sich in einem Preisrahmen ab, wo du eigentlich nur Häuser findest, die du wegschieben kannst. Um es ganz ehrlich zu sagen. Wir haben dann 3 Dinge gefunden. Ich habe die 3 Makler angerufen, habe mir gedacht, okay, heute ist Feiertag, bin gespannt, ob sich jemand meldet. Und es hat sich keiner gemeldet. Dann habe ich zu Isabel gesagt, vergiss es, wir werden nicht einen Tag lang vergeuden mit irgendwelchen Ideen und Wünschen und Sehnsüchten. Es ist sowieso unrealistisch, in die Richtung was zu machen. Lassen wir es. Plötzlich läutet das Handy, eine Maklerin ist dran, von dem Objekt, das wir uns eigentlich wirklich ansehen wollten. Und ich sage, ich habe zu dem Zeitpunkt Zeit. Das war für mich eine Bedingung, ob auch sie dann Zeit hat, wenn wir Zeit haben. Sie sagt, ja, ich rufe Sie in 5 Minuten zurück, macht das und sagt, wenn es für Sie eine halbe Stunde später geht, sage ich, gut, das ist unser Toleranzrahmen, das machen wir noch. Und so sind wir dorthin gefahren, an einen Ort, wo wir noch nie gewesen sind, in ein Bundesland, in das wir nie wollten, haben uns das angesehen und wir haben gesehen, das ist es. Eine Woche lang haben wir dann mit der Bank uns das Finanzielle durchgedacht. Für mich war klar, wir nehmen keinen Kredit auf. Das war noch bevor der Crash kam. Und ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Und so saßen wir da und haben gesagt, hey Jesus, du weißt, wie stark ich eigentlich an meinem Zuhause gehangen bin, dort, wo meine Schwester jetzt wohnt. Du weißt, wir haben das alles abgegeben, das alles losgelassen. Und du weißt, wonach wir uns sehnen. Und wir als Familie möchten gerne deinem Auftrag treu sein. Denn auch wir haben Vorbildwirkung. Also wenn du möchtest, dass wir in diese Richtung weitergehen, dann musst du das Geld beschaffen. Und 5 Tage später war die Finanzierung geklärt. Zinsfrei, unabhängig von irgendeiner Bank. Gott hat es uns einfach, ich möchte sagen, geschenkt. Wir haben das vorher nicht gewusst. Wir haben vorher losgelassen, uns freigemacht, um etwas geschenkt zu bekommen, was wir sonst nie gefunden hätten. Auch in unserer Beziehung war es so. Ich hatte als 16-jähriger Junge so ein klares Bild von meiner Frau. Ich habe sie im Traum gesehen, leider nicht das Gesicht, aber ich wusste, sie hatte langes, blondes Haar, glatt. Ich habe sie beim Joggen erlebt. Ich habe auch irgendwie wahrgenommen, was ihr Charakter, ihre Persönlichkeit ist, was sie als Wesen ist. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Wo ist sie? Und ich habe sie nicht gefunden. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Ich kann nur glücklich werden, wenn ich diese Frau finde. Denn das ist dieses Ideal. Das will ich. Bis ich zu einem Punkt kam, wo ich einfach gesagt habe, vergiss es. Es muss auch andere Frauen geben, mit denen du glücklich werden kannst. Und so habe ich mein Ideal, etwas, was mir so wichtig geworden ist, einfach auf die Seite gelegt und losgelassen. Als ich dann mit Isabel befreundet war, ungefähr ein Dreivierteljahr, wir waren unterwegs, es war Winter, wir saßen da so auf einem Berghang und haben auf eine Stadt hinuntergesehen, sind am Abend noch so den Wald hinaufgegangen und wollten dann hinunterrodeln. Dann saßen wir so dort, haben uns aneinander gekuschelt, es war kalt. Und plötzlich kommt mir dieses Bild wieder. Und ich denke mir, da sitzt sie. Und ich sage ihr das und war fasziniert von dem Gedanken, das gibt's ja nicht, dass mir Gott jetzt das geschenkt hat, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Und dann sagt sie zu mir, weißt du, vor 3 Jahren, da hatten wir damals Briefwechsel, ich habe nicht darauf reagiert, weil es mich nicht interessiert hat. Da hat sie gesagt, vor 3 Jahren habe ich aufgehört, dir Briefe zu schreiben. Sag ich, ja, ich kann mich erinnern. Und ich hatte das wieder in Gedanken. Ich konnte mich noch an das letzte Blatt erinnern, das ich weggeschickt hatte. Und dann sagt sie, ich wollte eigentlich immer mein Leben mit dir verbringen. Aber du hast nicht angebissen, sage ich mal. Und dann habe ich damals zu Gott gesagt, Herr, wenn du willst, dass wir zwei die Zukunft miteinander verbringen, dann wird er sich wieder melden. Ich wusste das nicht. Aber am 14. Oktober, 2 Jahre später oder 2,5 Jahre später, war ich bei einer Taufe von meiner Cousine in Klagenfurt und irgendwie habe ich mir gedacht, schreibst du einfach wieder. Und aus dem ist unsere Freundschaft entstanden, aus dem ist unsere Beziehung entstanden und wir sind seit 12,5 Jahren verheiratet. Sie hat ihre Sehnsucht losgelassen, sich freigemacht. Sie dachte, sie kann mit keinem anderen Menschen glücklich werden, außer mit mir. Ich habe mein Ideal losgelassen, weil ich dachte, es muss auch anders gehen. Und als wir frei waren, konnte Gott uns das geben, wonach wir uns gesehnt haben. Weil er wusste, dass es uns nicht mehr wichtiger sein wird als er. Als Noah von Gott einen eigenartigen, kuriosen Auftrag bekommen hat, der völlig unpopulär, völlig kritisch zu betrachten war. Man könnte denken, er war fanatisch, hysterisch. Er hat wahrscheinlich auch die Gemeinde gespalten mit dieser Idee. Es war völlig unwissenschaftlich, von einer Flut zu sprechen. Manche Theologen haben gemeint, es sei auch unbiblisch. Denn Gott ist nicht ein Gott, der Menschen vernichtet, die er in Liebe geschaffen hat. Sagt uns die Bibel, dass Noah alles tat, was Gott ihm befohlen hatte. 4-mal wird in einem Kapitel gesagt, und Noah tat alles, was der Herr
ihm gesagt hat. Es mag unpopulär sein, Christ zu sein. Es mag unpopulär sein, Adventist zu sein. Es mag manchmal unangenehm sein, weil der andere einen schief ansieht. Sich denkt, bist du durchgeknallt in einer aufgeklärten Welt, sowas zu glauben, so zu denken, die Bibel noch ernst zu nehmen? In Kapitel 7, Vers 22 im ersten Buch Mose sagt die Bibel, dass Noah und die, die mit ihm im Schiff waren, die Flut überlebt haben. Es mag manchmal unangenehm sein. Wir haben manchmal Angst davor, wie andere über uns denken, wie sie auf uns reagieren, selbst in der Gemeinde, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dem Wort Gottes treu sind. Wir haben Angst, ausgegrenzt zu werden. Wir haben Angst, unser Gesicht zu verlieren oder unseren Ruf zu schädigen. Wir haben Furcht vor Menschen. Ich genauso wie du. Wir haben Angst davor, dass andere uns lieblos behandeln. Und deshalb sind wir manchmal bereit, Gottes Wort nicht treu zu sein. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich oft den Menschen höher achte als meinen Schöpfer. Und auch gesagt habe, Herr, das ist mir eine Schuhnummer zu groß. Ich will das jetzt nicht. Ich weiß, was das für Konsequenzen hat. Ich möchte nicht, dass die anderen mich schief ansehen oder dass ich kritisiert werde. Oder es ist einfach jetzt so einfacher. Von Noah heißt es, er tat alles, was der Herr ihm befahl. Und leider heißt es, dass er es alleine war und die, die mit ihm im Boot waren, die überlebt haben. Lasst uns immer die Sachen zu Ende denken. Lasst uns immer darüber nachdenken, was kommt am Ende dabei heraus. Denn das ist das Entscheidende. Wenn wir im Markus Evangelium einige Seiten weiter nach vorne gehen, ins Kapitel 5, dann begegnen wir einem Menschen, der sein Leben, ich möchte es so sagen, wirklich versaut hat. Ich weiß nicht, was er alles getan hat. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass er in diese Abhängigkeit gekommen ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man tiefer sinken kann als einer dieser Männer, dieser besessenen Gerasener. Jesus kommt ans Ufer mit seinen Jüngern. Es kommt der Besessene auf ihn zu, schreit ihn an und sagt, lass mich in Ruhe, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber Jesus befreit diesen jungen Mann. Einer spricht von einem, andere Evangelisten sprechen von zwei, egal ob es zwei oder einer war. Tatsache ist, Gott kann frei machen. Gott kann dich aus deiner Vergangenheit in eine neue Gegenwart stellen. Ich weiß nicht, was dieser Mann in seinem familiären Umfeld alles verbrochen hat. Ich weiß nicht, ob er Familie hatte, ob er Kinder hatte. Und ich weiß nicht, wie es für die Kinder war, wenn der Vater mal zu Hause war und durch diese Besessenheit vielleicht die Mutter schlug, die Wohnung auf den Kopf stellte, vielleicht sogar die Kinder geschlagen hat. Ich weiß nicht, welchen Eindruck er hinterlassen hat in seinem familiären Umfeld. Und ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich mein Leben kaputt gemacht hätte. Wenn ich meine Familie ruiniert hätte, emotional, psychisch, sozial, ob ich, wenn Gott mich freimachen würde, den Mut hätte, wieder nach Hause zu gehen. Zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu den Menschen, die eigentlich Angst vor mir haben. Würde ich mich nicht lieber absetzen, irgendwo ganz anders hin, wo mich keiner kennt, keiner sieht und dort neu anfangen? Kann es sein, dass du vielleicht in einem Lebenskontext steckst, wo du dir sagst, wenn ich jetzt mit Jesus zu leben beginne, was werden meine Klassenkollegen sagen? Warum bist du plötzlich anders? Warum gehst du mit uns nicht mehr fort? Warum machst du dieses nicht mehr, jenes nicht mehr? Du hörst die Musik nicht mehr, du kleidest dich anders, du sprichst anders. Bist du heilig geworden? Kann es sein, dass wir Angst haben, jetzt etwas zu ändern, weil wir nicht wissen, wie unser Umfeld auf uns reagieren wird? Es ist nachvollziehbar, dass dieser Besessene, der von Gott befreit wurde, eine Bitte an Jesus hatte. Er sagte zu ihm: Herr, kann ich dir nachfolgen? Darf ich mit dir mitgehen? Bei dir bin ich sicher. Bei dir weiß ich, wo es durchgeht. Da kann ich mich festhalten. Da gibt es Orientierung. Und man würde sich erwarten, dass Jesus sagt: Na klar, komm mit. Habe ich noch einen mehr? Aber in Vers 19 sagt Jesus zu ihm: Geh in dein Haus. Geh zu den Deinen. Geh zu denen, die dich am besten kennen. Geh zu denen, die genau gesehen haben, wie du dich entwickelt hast, die gesehen haben, wo du hingekommen bist. Geh dorthin, wo du hergekommen bist. Zu den Deinen. Und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat, wie er sich deiner erbarmt hat. Wenn du bei Gott warst, Gott dich angerührt hat und Gott dich verändert hat. Wenn du dich dafür entschieden hast, mit Gott in ein Team einzutreten und Gott jetzt sagt: Geh hin zu den Deinen, zu denen, die dich kennen, und erzähl ihnen, was Gott in deinem Leben verändert hat. Dann kann es für dich auch sein, dass du sagst: Wow, eine Schuhnummer zu groß. Ich pack das jetzt nicht. Gott gibt uns Zeit. Und das ist schön. Wir wissen auch nicht, wie dieser Mann es gemacht hat. Wie er diesen Weg zurück beschritten hat, was er als erstes getan hat. Vielleicht stand er am Eingangstor des Hauses, sein Schatten fiel hinein. Die Kinder sahen um die Ecke, sahen den Schatten und sie wussten, der Vater ist wieder hier. Und sie sind davongelaufen, haben sich versteckt, denn sie wussten, jetzt geht's wieder rund. Vielleicht riefen sie hysterisch nach der Mutter und riefen um Hilfe, weil sie Angst hatten vor diesem Monster. Wie hart muss es für ihn gewesen sein, wieder in diese Familie hineinzufinden. Ihnen zu sagen: Ich bin nicht mehr der, der ich war. Es hat sich etwas geändert. Ich will euch nicht mehr wehtun. Ihr müsst nicht mehr davonlaufen. Es tut mir leid. Wie muss es gewesen sein, als er zerbrochen ist und geweint hat und seine Frau um Entschuldigung gebeten hat für all die Grausamkeiten, die er angetan hat? In Kapitel 7 wird uns berichtet, dass Jesus nach einigen Wochen, vielleicht Monaten, zurückkam ins Zehnstädtegebiet. Und als er dorthin kam, traf er eine Menschenmenge an, die sich nach ihm sehnte. Zuvor haben ihn die Schweinehirten weggeschickt, weil sie gemerkt haben: das ist unwirtschaftlich. Jesus, der vernichtet unsere Schweine. Das kommt nicht gut. Die Aktien sinken. Also bitte geh. Monate später kommt er zurück, findet eine Riesenmenge an Menschen. Und es sind insgesamt 4000 Menschen, die er sättigen darf bei der Speisung der 4000. Ein Mann, ein Auftrag, ein gewaltiges Ergebnis. Es kann sein, dass wir uns unwürdig, unfähig, zu schwach fühlen. Und es ist gut, wenn wir an uns zweifeln. Aber es ist schön zu wissen, dass Gott in dir und in mir Gaben und Fähigkeiten sieht, die entfaltet, entwickelt werden können. Mit einem Ziel, dass dein Gegenüber, wer auch immer es sein mag, in Gemeinschaft mit Gott eintreten kann. Vielleicht ist es nicht deine Art, auf andere zuzugehen und mit ihnen Bibelstunden zu halten. Vielleicht fühlst du dich da noch zu unsicher. Aber vielleicht kannst du bei dir in der Gemeinde mit einer Gruppe von jungen Menschen beginnen, Bibelgeschenkskarten zu verteilen. Vielleicht kannst du beginnen, ganz gezielt und bewusst mit 2 oder 3 Jugendlichen aus deiner Gemeinde für Freunde, Nachbarn beten. Die Generalkonferenz hat ein Programm herausgebracht, das heißt It's nice to be nice. Es ist schön, nett zu sein. Und da geht es darum, dass man sich einen Gebetspartner sucht. eine Person und dann, dass man auf die Rückseite jeweils drei Namen aufschreibt. Dass du drei Namen notierst von Menschen, für die du beten möchtest. Dass dein Freund oder deine Freundin drei Namen notiert von Menschen, für die ihr beten möchtet. Und dass ihr gemeinsam einmal in der Woche zusammenkommt und für diese Leute betet. Ob über Skype, am Handy, ob persönlich, das ist egal. Aber das kannst du. Du kannst beten. Im Zusammenhang mit Österreich erreichen, möchten wir unsere Geschwister in Österreich dazu ermutigen, dass sie sich in den nächsten 3 Jahren ein Ziel setzen. Einen Menschen für Jesus gewinnen. Das würde unsere Gemeinde in Österreich explosionsartig wachsen lassen. Und 3 Jahre ist doch nicht so viel. Einen Menschen in 3 Jahren zu Jesus führen. Wäre das nicht doch ein Ziel für dich? Vielleicht gibt es die Möglichkeit bei euch im Bibelstudieninstitut mitzuhelfen. Bibellehrbriefe, die eingeschickt wurden, zu beantworten. Und so Menschen auf eine etwas unpersönlichere Art und Weise, aber trotzdem geistlich betreuen zu können, ihre Fragen zu beantworten. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, einen Hauskreis, Bibelkreis zu starten. Vielleicht nicht selbst der Initiator zu sein, aber mitzuhelfen. Ein ADRA-Projekt. Vielleicht möchtest du ein Jahr in die Mission gehen. Vielleicht denkst du dir, warum nicht mal Vorträge halten? Vielleicht denkst du auch darüber nach, warum stelle ich nicht mein ganzes Leben in den Dienst für Gott? Als Sekretärin, als Handwerker auf irgendeinem Missionsprojekt, als Buchevangelist, als Prediger. Und es gibt noch viele Dinge, die wir im Werk Gottes und für Gott tun können. Gott kommt zu dir und zu mir und er sagt, folge mir nach. Wenn wir ihm die Frage stellen, was ist dazu notwendig, dann kann es sein, dass Jesus sagt, es gibt da einen Punkt, der hindert uns daran, vorwärts zu kommen. Dann ist es unsere Entscheidung, loszulassen. Und Jesus verspricht uns in Markus Kapitel 10, wer hier loslässt, erhält hier 100-fach Ersatz. Aber das können wir nur im Vertrauen und im Glauben versuchen. Wenn wir an die Gerasener denken, dann fordert uns Jesus immer wieder auf, dorthin zu gehen, wo wir herkommen. Und dort von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Und wenn du zu Gott gehst und sagst, Herr, was willst du, dass ich für dich tun soll? Dann wird er dich wissen lassen, was auch immer es sein mag. Und wenn es nur die kleinste Kleinigkeit ist. Gott sehnt sich danach, dass wir ihm Zeit schenken. Dass wir morgen für morgen ihm das Ohr leihen. Damit er zu uns sprechen kann, uns sensibilisieren kann, uns ausrichten kann auf unser Gegenüber. Uns vorbereitet auf den Tag, der uns erwartet. Denn er sehnt sich danach, dass durch uns andere Menschen in eine Beziehung mit ihm eintreten. Die Entscheidung liegt bei uns. Der reiche Jüngling hat mir gesagt, das ist mir eine Schuhnummer zu groß. Der Gerasener hatte nichts zu verlieren. Er hatte nur zu gewinnen. Und die Frucht war gewaltig. Die Frage liegt bei uns. Was tun wir, wenn der Herr kommt und fragt, wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Amen. Vater im Himmel, hab Dank für diesen neuen Tag, für diesen neuen Morgen. Hab Dank, dass wir hier sein dürfen, dass wir diese Gruppengemeinschaft erleben dürfen. Und hab herzlich Dank, dass du in unsere Herzen sprechen möchtest. Segne bitte diesen Sabbat. Segne auch die Begegnungen, die wir heute Nachmittag mit Menschen haben werden, die wir noch nie gesehen haben, deren Lebenslauf wir nicht kennen und von denen wir auch nicht wissen, wie sie mit der Information und mit dem, was wir ihnen mitgeben, umgehen werden. Herr, aber sprich ganz besonders in unsere Herzen. Herr, bewege uns und lass uns darüber nachdenken, wo und wie du uns verwenden möchtest. Und hab du Dank, dass du uns ganz besonders segnen möchtest. Amen.